Halleluja. Wem es nicht so auffällt, ich laufe hier ohne Krücken rum. Das ist eine gute Nachricht und ich kann schon wieder fast völlig normal laufen, 5 Wochen nach einem Muskelfaserriss. Das ist doch toll, oder? Halleluja. Preis dem Herrn. Gott sei die Ehre. Es ist immer ganz interessant, ich wurde ja in den letzten Jahren öfter von Gott dazu gebraucht, für andere Leute als Gebetsopfer zu dienen. Mit Bandscheibenvorfall, wenn man in eine Gemeinde oder Gemeinschaft reinkommt, alle beten für dich um Heilung und alle hoffen, dass du sofort aufstehst. Und dann kommst du mit einem Muskelriss an und mit Krücken und alle, oh nein, der Prediger. Da habe ich dann letztens hier bei der äthiopischen Gemeinde mit Krücken bin ich auf die Bühne gekommen und die ganzen Äthiopier, oh was ist das denn? Und mir ist dabei aufgefallen, es ist doch was ganz, ganz Tolles, dass wir wissen dürfen, unser Gott heilt. Und es ist ein absolutes Wunder, dass du hier in deiner Wade, nur so als Beispiel, Zellen haben kannst, die funktionieren, die setzen Kraft frei, die funktionieren ihr Leben lang und dann kommt ein Riss und plötzlich wird etwas aktiviert, dann wird nämlich Gottes Heilungsprogramm aktiviert. Und das ist wirklich ein medizinisches Wunder, das ist ein genetisches Wunder, da laufen Programme ab, die kein Wissenschaftler in der Lage ist zu erklären. Das sind gigantische Vorgänge, dass plötzlich der Körper das realisiert, Dinge freisetzt und dann diese Muskeln wieder anfangen zusammenzuwachsen. Ich meine, das erleben wir bei der Haut. Die Haut ist ein Wunder und wenn dieses Wunder nicht mehr funktioniert, dann sieht es ganz schlecht aus. Aber es ist ein Wunder. Das einfach mal so als Vorrede. Wenn man für Heilung für jemanden betet, lass uns dankbar sein, wenn Gott heilt, wenn unser Körper noch diese Funktion hat, dass wir wieder gesund werden. Amen. Das ist was ganz Tolles und ich bin dankbar für all diese Gebete. Mein Rücken tut nicht mehr weh, fast gar nicht mehr. Meine Wade tut nicht mehr weh. Der Herr stellt mich wieder her und das Gleiche tut er auch mit dir. Der mit gutem Sättig dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Also lass uns den Herrn preisen für unseren wunderbaren Körper. Amen. Der Herr tut Wunder. Halleluja. Gut. Wir sind, Paul hat das, denke ich, versucht so reinzubringen die letzten Wochen, dass es auch gut ist, Bibelverse auswendig zu lernen und sich Schriftstellen zu merken. Und dann gab es Verwirrung darüber, ob denn nun jemand den Psalm 1 konnte oder nicht. Und ich wollte einfach mal die Chance geben, ob denn jemand da ist, der uns nochmal dieser Verwirrung von befreien kann, indem er den Psalm kurz aufsagt, wenigstens die ersten 3 Verse. Ist einer da? Du musst nicht ans Mikro, du kannst es von da sagen, wo du bist. Der Psalm 1, der war mal unter anderem zum Auswendiglernen gewesen. Du darfst auch die Übersetzung auswählen, die dir auf dem Herzen liegt. Ist einer da? Man darf auch 2 Fehler machen. Keiner? Doro, du? Soll ich einen Tipp geben? Also Luther fängt an, glaube ich, die alte Luther mit wohl dem, der nicht wandelt. Das waren Auszüge aus Vers 1 bis 3, das ist gut. Also ich dachte, ich mache euch das noch einmal vor, dann kann ja nochmal jemand probieren, ich mache das mal Elberfelder. Bei mir würde das ungefähr so klingen, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, Elberfelder, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, das ist Vers 1, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz nachsinnt, bei Tag und bei Nacht. Also ganz schön viele Bedingungen. Lust haben am Gesetz des Herrn und nachsinnt bei Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Amen. Vers 1 bis 3. Noch jemand nochmal in Luther? Mit allen Inhaltspunkten? Keiner? Okay, dann stellen wir fest, wir müssen noch üben. Amen. Jetzt mache ich gleich das, was meine Predigt beinhaltet. Ich habe Acht auf euch, das war das Erste. Ich habe mal gesagt, mal gucken, wo die stehen und ermutige euch und will euch zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Meine erste Ermutigung lautet, lernt Bibelstellen auswendig. Amen. Komm, wir sagen es mal zusammen. Wir lernen Bibelstellen auswendig. Halleluja. Jetzt versuchen wir es nochmal zusammenzusprechen. Das ist nur Einführung. Wohl dem, der nicht wandelt. Wohl dem, der nicht wandelt. Im Rat der Gottlosen. Luther, muss ich nachschauen. Wer kann helfen? Der den Weg der Sünder nicht betritt. Noch sitzt im Kreis der Spötter? Okay, das ist alte Luther. Ne? Das wird dann verwirrend mit neue Luther. Lerne es in der Übersetzung, die dir am nächsten fällt. Wir machen es doch nicht zusammen. Weil hier habe ich neue Luther und dann verwirre ich euch noch, wenn ihr alte Luther habt und neue Luther. Psalm 1 ist auf jeden Fall ein ganz toller Start, um das zu nehmen. Und jetzt starte ich. Achso, da muss ich ja noch was drücken. Ein Knöpfchen hier drücken. Und ein Knöpfchen da drücken. Wenn das klappt. Und meine Hoffnung ist, dass es am Ende dieser Predigt fast unmöglich ist, nicht zu wissen, was da steht. Sollte unmöglich sein. Hebräer 10, Vers 24. Weil ich dachte mir, wir hatten ja doch recht lange Bibelverse, Psalm 1, 1 bis 3 und dann war noch irgendwas mit, ich glaube, Jeremia 32 oder sowas. Hebräer 10, Vers 24, ein Vers, lasst uns ihn einmal zusammenlesen. Da steht, lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Ich verrate euch dabei ein kleines Geheimnis, das ist die Übersetzung nach Christian Stockmann. Findest du genauso nicht in der Bibel? Das ist eine Mischung aus Elberfelder und Luther. Also lasst uns aufeinander achten, sagt die neue Luther, und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Und ich habe Acht haben genommen. Also wenn jemand ganz genau das nimmt. Aber das macht ihr nicht, oder? Nein. Und Elberfelder setzt statt dem Und ein Um ein. Auch wenn da jemand sich dran stößt, um, das ist beides möglich, das zu übersetzen. Und oder um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Lass es uns noch einmal lesen. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das ist so das Zweite, was wir im Moment einfach betonen wollen. Gemeinschaft, die wir suchen, dass wir miteinander unterwegs sind, dass es gut ist, sich hin und her in den Häusern zu treffen, dass Gemeinschaft ein ganz wesentlicher Teil der Nachfolge Jesu auch ist. Jesus kann man nicht alleine nachfolgen. Auf Dauer nicht. Er sandte sie immer zu Zweien aus. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Astrid Eichler macht eine ganz tolle Single-Arbeit und sie nimmt gerade dieses Wort und sagt immer, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wenn du Single bist, gilt das ganz genauso für dich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, deswegen hat Gott die Gemeinschaft gegeben. Und hier ist ein ganz wichtiger Schlüssel drin, dass wir verstehen, dass es ein Auftrag ist. Ein ganz klarer Auftrag an die Gemeinde Jesu, lasst uns aufeinander Acht haben. Nicht, na, das ist der Job des Pastors. Ganz interessant, dieses Wort Acht haben, sagt Paulus auch zu den Aufsehern. Apostelgeschichte 20, 28 sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde Gottes, für die der Herr euch als Aufseher eingesetzt hat. Und dieses gleiche Wort sagt er jedem von uns, wir sollen aufeinander Acht haben. So ist es eigentlich in der Familie normal. Ich wollte dazu eine kleine lustige Geschichte erzählen. Und sie war, als sie dann zu Ende war, relativ witzig. Wir sind als Familie Stockmann zumindest zu siebt waren wir, in die Borsighallen gegangen. Isaac brauchte eine neue Brille und ich wollte zu dem Fotoladen und dort die Bilder abholen. Ich hatte von Philips Bauklötzen was fotografiert und hatte mal wieder richtig Bilderabzüge machen lassen. Normalerweise gibt es die alle nur auf dem Computer. Und so sind wir in die Borsighallen. Danach wollten wir zu meinen Eltern fahren und sind zu siebt ausgestiegen, in den Fahrstuhl, vierter Stock runter und dann ins Gemenge an einem Samstag, glaube ich. Und haben noch dies und jenes gemacht und dann war vor dem DM, wo ich dann die Fotos brauchte, war so ein Tischchen mit Stühlen, so Barhocker und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, ob die dann ein Brötchen hatten oder sowas, ich habe den Kindern gesagt, bleibt ihr doch mal hier, esst das Brötchen, ich werf mich da ins Gemenge bei DM, dann bin ich da schnell rein, habe die Fotos rausgeholt, habe Philipp die Fotos gemacht, dann saßen Magdalena und Philipp da, guckten die Fotos an. Und Doro ging mit Isaac und Rebecca und Nathanael in den Optiker. So war das gewesen. Und dann bin ich nochmal rein und habe bei DM was besorgt. Aufeinander Acht haben ist die Geschichte, ja? Aufeinander Acht haben. Und dann, als ich fertig war mit meinem Einkauf bei DM, komme ich raus und da sitzt noch Philipp. Und Philipp sagt, ich sage, ja, wo sind die anderen? Ja, die sind schon zum Auto gegangen. Okay, also ich mit Philipp hoch, wir hatten alles zum Fahrstuhl und fahren nach oben und warten am Auto. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten und nach ungefähr sieben Minuten höre ich ein etwas entferntes, aber mir doch bekanntes herzzerreißendes Geschrei von meiner jüngsten Tochter durch einen Fahrstuhlschacht. Ja, also wir waren ja schon im Parkhaus und man hörte, dass jemand nach Leibeskräften am Schreien war und ich dachte nur, irgendwie musst du mal gucken, was da los ist und wir bewegen uns wieder dahin und nach dann neun Minuten tauchten dann schließlich Doro, Magdalena, Rebecca, Nathanael und Isaac, die fünf tauchten auf. Und wir sagen, was war denn los gewesen? Und Doros Geschichte von der Seite dann. Philipp und Magdalena saßen da, sie ist rein, ist zum Optiker, kam raus, sagte, okay, wir gehen schon mal zum Aufzug. Christian kommt dann mit Philipp und Magdalena, dann sind die hoch. Dann hat Philipp nicht gemerkt, dass Magdalena zum Zeitungsladen gegangen ist und dachte, ich gucke mich dort mal ein bisschen um. Die sind hochgefahren zum Auto. Dann ist Christian rausgekommen, dann ist er mit Philipp hochgefahren. Als Doro gerade oben war, ertönt im Lautsprecher, als sie ausstieg, die Magdalena sucht ihre Eltern, die neunjährige Magdalena sucht ihre Eltern. Daraufhin ist Doro wieder in den Fahrstuhl rein, ist runtergefahren, steigt aus. Rebecca war so verwirrt, dass sie dachte, was passiert? Die war vor allem hoch und runter, hatte keine Lust mehr, ist im Fahrstuhl geblieben. Doro sagt, Becky, komm raus. Becky kommt nicht raus, der Fahrstuhl geht zu und fährt wieder hoch. Und Doro steht unten und sagt, meine eine Tochter ist am Infopoint, die andere ist alleine im Fahrstuhl. Und das ist Panik pur, sage ich mal, weißt du? Und eigentlich wollten wir zu meinen Eltern fahren. Wir kamen dann etwas zu spät. Die Moral von der Geschichte, es lohnt sich, wenn man wirklich aufeinander Acht hat. Es lohnt sich, wenn man guckt, wo sind die anderen gerade, ne? Was man vielleicht bei den Rangern einübt, dass man sagt, ja, oder eine Schulklasse, auch in der Familie lohnt es sich, wenn man wirklich aufeinander achtet. Und es lohnt sich auch im Hause Gottes. Ich habe einfach diese vier einfachen Punkte, diese vier einfachen Worte, das erste Acht haben. Wir sind berufen, wachsam zu sein, aufeinander Acht zu haben. Wir leben nicht nur für uns selbst, sondern wir sind berufen hier in der Gemeinde Jesu, auch berlinweit, da wo unsere Beziehungen und Netzwerke sind, zu gucken, wie geht's dem anderen? Worauf sollen wir achten? Die Frage habe ich mir gestellt, worauf sollen wir am wichtigsten achten? Auch das hat Paul schon mal gepredigt, eine ganze Reihe über Hebräer 12. Ich glaube, das Wichtigste, wo wir aufeinander achten sollen, ist, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und anhand von Apostelgeschichte 20 habe ich auch gedacht, wer ist dieser jemand? Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Wenn du gebraucht werden möchtest, im Reich Gottes bei anderen Acht zu haben, dann musst du bei dir selbst anfangen. Dieser jemand bist erstmal du selbst. Achte darauf, dass du nicht an der Gnade Gottes Mangel leidet. Und dann guck auch bei den anderen. Hast du genug Gnade genommen? Oder was sind die Mangelerscheinungen? Im Natürlichen sagst du, mein Kind, du siehst so blass aus. Hast du genug geschlafen? Bist du krank? Iss mal wieder ein bisschen Vitamine. Du musst mal wieder an die Sonne gehen. Du musst dich mal wieder ein bisschen entspannen oder Ferien machen. Ja, dass mal wieder ein Strahlen auf dein Gesicht kommt. Darauf sollen wir aufeinander achten. Dass nicht jemand Mangel leidet an der Gnade Gottes, weil dann könnte eine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen. Unkraut kommt hervor in unserem Leben, wenn wir Mangel haben an der Gnade Gottes. Und wir sollen aufeinander Acht haben und sollen wirklich gucken, ist da genug Liebe und Gnade und Vergebung, die du selber empfangen hast, die meine Schwestern und Brüder empfangen haben. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Teil 1 des Verses, lasst uns aufeinander Acht haben. Können wir den nochmal zusammen sagen? Lasst uns aufeinander Acht haben. Und jetzt versuchen wir es mal, wir gucken einmal nach rechts und einmal nach links und sagen das Gleiche. Lasst uns aufeinander Acht haben. Oder rechts, links, rechts. Wie sagt man es beim Acht haben? Erst nach, ich bin schon so lange nicht mehr klein gewesen, rechts vor links. Von wo kommen bei uns die Autos? Ich brauche Nachhilfe. Erst nach links gucken, dann nach rechts und dann wieder nach links. Ne? Wenn man Acht haben soll, dann soll man erst nach links. Okay, wir versuchen es nochmal. Ja? Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns aufeinander Acht haben. Habt ihr das? Das ist eine Ermahnung von Paulus. Und jetzt geht es ja in manchen Gemeinden, vielleicht auch bei uns, bei manchen Leuten so, dass man sagt, ich achte darauf, der nächste Vers bei, nicht Hebräer 12, sondern wir sind bei Hebräer 10, 24, falls ihr es nicht mehr in Erinnerung habt. Ne? Ich mach's nochmal. Hebräer 10, 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, ist Hebräer 10, 24. Und 25 kommt dann, und dass wir nicht unsere Versammlungen versäumen. Das ist ein gängiges Achthaben in christlichen Kreisen, was manch einem dann schon sogar auf die Nerven gegangen ist. Ich weiß, in koreanischen Gemeinden, da muss man ja dreimal die Woche erscheinen. Und wenn du die zweite Woche nicht dreimal erschienen bist, dann kriegst du Anrufe zu Hause, wenn du nicht mittwochs, freitags und sonntags. Weil dann wird sich Sorgen gemacht. Bruder, was ist mit dir? Mittwoch, Freitag, Sonntag. Das ist gut, aufeinander Acht zu haben, wenn plötzlich einer fehlt aus den Reihen. Da sollte man wissen, ob der krank irgendwo ist oder ob er vielleicht auswärts beim Predigtdienst ist oder ob er mal Urlaub macht. Aber dieses Wort achtet, hier geht's weiter, lasst uns aufeinander Acht haben, noch viel mehr. Nicht nur ob er sonntags im Gottesdienst war, sondern lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Und ich will mal als nächstes mit dem Wort anreizen weitermachen. anreizen. Wir sollen aufeinander achten, sollen gucken, ist das Lächeln da? Ist genug Gnade da? Und dann sollen wir uns gegenseitig anreizen. Anreizen ist ein sehr scharfes, ein sehr starkes Wort. Es ist ein, ich habe es ein bisschen nachgeschaut, ein Wort, was im Neuen Testament nur noch mal an der Stelle vorkam, als Paulus und Barnabas sich um Markus gestritten haben. Da kam das. Da entstand eine Erbitterung unter ihnen. Es ist ein sehr intensives Wort, also erbittert, also mit aller Kraft Leute zur Liebe anzureizen. Das ist im Deutschen tatsächlich ähnlich. Man lässt sich zum Zorn reizen. Es hat was sehr, sehr Intensives. Anreizen. Und es passt zu dem Bild, was Paulus immer wieder macht. Er sagt, jagt dem Ziel nach, wie ein Läufer im Wettkampf. Verliert das Ziel nicht aus den Augen. Ihr seid wie Soldaten oder dergleichen. Diese Ermutigung. Und ich habe mich gefragt, wie kann uns das gelingen, uns mehr zu ermutigen? Was ermutigt dich? Was motiviert dich, mehr zu lieben und mehr gute Taten zu tun? Eine Belohnung? Vielleicht sogar Geld? Die meisten Leute tun Gutes für Geld. Das Sozialsystem in Deutschland funktioniert nur über Geld. Das ist ganz, ganz wenig, dass Leute noch aus wahrer Liebe, aus reiner Liebe handeln. Das ist ein echtes Business geworden. Aber was motiviert uns? Die himmlische Belohnung, das Ziel vor Augen zu haben. Bei mir ist es ganz oft die Freude. Wenn mich was wirklich motiviert, dann ist es die Freude, die ich erwarte daraus. Dass ich sage, Herr, es tut mir einfach gut, nicht für mich selbst zu leben. Es tut mir einfach gut, den Alexander mal zu besuchen und mal bei ihm zu sitzen und mal einfach was völlig anderes zu machen als meinen Alltag und zu jemand anders hinzugehen. Es tut mir gut, die Anker zu besuchen und dort mit meiner Frau Lobpreis zu machen, weil dann kann ich wieder weinen vor Gott. Es tut mir gut. Es tut mir gut, das hat zwar nicht nur mit Freude zu tun, sondern mit, da ich sehe, da ist eine Belohnung, dass ich Anteil haben darf am Herz von Jesus. Oder Vorbilder. Ich wollte euch ein Vorbild mal zeigen, ein wahnsinniges kleines Videoclip. Jens, wirfst du es mal dran. Es war ein 600-Meter-Lauf von Frauen in Amerika, irgendeine Weltmeisterschaft oder dergleichen. Ich hoffe, das ist scharf genug, aber man sieht es ungefähr. Machst du es ungefähr ab der ersten Minute dann an? Ja. Guckt es euch mal an. Eine Läuferin, die hat eine herben, die stürzt beim 600-Meter-Lauf. Und dann steht sie wieder auf und rennt weiter. Das ist die Frau da hinten. Die ist komplett gestürzt und ist ganz hinten. Ihr seht die Frau und rennt weiter, als ob nichts wäre. Wir haben den Sound nicht, aber die Reporter, wenn du den Sound dazu hörst, die Reporter drehen ab. Die Frau ist jetzt hier links im Bild. Und diese Frau, die gestürzt ist, gewinnt das Rennen. Diese Frau hat das Rennen gewonnen. Ah, du hast jetzt ein bisschen Sound hochgedreht. Man müsste sich eigentlich nochmal angucken. Kannst du nochmal ab eine Minute klicken, weil es ist so abenteuerlich. Alle anderen Frauen rennen mit ihrer vollen Kraft. Und eine Frau fliegt voll auf die Nase. Es ist unglaublich, was da passiert. Steht wieder auf.
And Dornan is flying down the back stretch.
She is catching up.
She is going to catch Fondor, and she may catch the leader.
Wow.
But she's got Fond.
This is a gutsy effort by Dornan. Can't she pull it off? She's moving to third. Dornan coming.
Also das muss ein übernatürlicher Hormonschub gewesen sein, anders kann man es eigentlich nicht erklären. Aber ich habe gedacht, einfach so mal als Bild. Okay, danke. Danke, Jens. Als Bild sich anzureizen. Da ist jemand, der hat eine Motivation. Und diese Motivation, die ist so kraftvoll, die ist so stark in ihm, dass er selbst, wenn er stürzt, wieder aufsteht. Und meine Sehnsucht ist, wie kann das wieder passieren, dass das auf uns kommt? Ich glaube, dass wir wirklich im Moment, gerade hier in Deutschland, fast wie geistig gelähmt sind. Und es gibt dieses Wort in Jesaja 35, das heißt, stärkt die erschlafften Hände, festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, siehe, da ist euer Gott, er selbst kommt. Rache geht vor ihm her, er wird euch retten. Siehe, da ist euer Gott. Und wir sollen das denen sagen, die ein verzagtes Herz haben. Und es ist fast so, als ob wir eine Gemeinde haben, wo 95% schon gar nicht mehr in der Rennbahn laufen. 95% sich irgendwo beim Sturz hingesetzt haben und gesagt haben, ich brauche gar nicht mehr laufen. Ich werde da vorne sowieso nicht mehr mitmischen. Und ich glaube, es wäre ein Wunder und es ist möglich, dass Gott der Gemeinde Jesu in Deutschland nochmal sagt, hey, du bist hingefallen, aber wenn du wieder aufstehst, kannst du noch den ersten Preis gewinnen. Wenn du wieder aufstehst und wieder läufst, kannst du noch die Siegeskrone erringen. Es kann sein, dass du 20 Jahre mit Jesus gelaufen bist, du bist gestürzt und du liegst seit 5 Jahren da. Aber Gott will dir heute sagen, wenn du wieder aufstehst, ist es möglich, dass du am Ende in der Zielgeraden den größten Lohn bekommst, dass du die Goldmedaille bekommst. Es ist möglich. Vergiss, was da hinten ist und streck dich aus nach dem, was vorne ist. Diesen Ruf, den möchte Jesus uns wieder hören lassen. Er möchte, dass wir das hören. Und dass wieder etwas in uns aufsteht und sagt, Jesus, ich schaue nicht auf rechts oder links, ich schaue nicht, dass ich so weit hinten bin, sondern ich schaue auf dich, das, was du versprochen hast. Du hast gesagt, wir sollen laufen, so als ob wir die Goldmedaille bekommen. So sollen wir lieben und so sollen wir gute Werke tun. Was motiviert dich? Ich glaube, wir brauchen eine neue Berührung des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, dass er uns anreizt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe alle Hoffnung verloren, dass meine Predigt das heute bewirken kann. Absolut. Ich bin im Moment echt ein frustrierter Prediger an der Stelle. Ab und zu kommt der Heilige Geist durch. Im Mandelzweig erlebe ich das öfter, dass wirklich eine übernatürliche Gnade kommt, wenn ich Ungläubigen predige. Aber Gläubigen zu predigen, das braucht Gnade. Aber wenn Gott kommt und uns anreizt, wenn Gott uns wieder aufrichtet, auf unsere Füße stellt, das wäre doch was. Wollen wir dafür heute beten? Das kann nur ein Wunder sein, aber er kann es tun. Gott tut gerne Wunder. Liebe, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns das nochmal zusammen sagen. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Wer kann ihn schon auswendig? Sag mal. Amen. Aber man muss ehrlich zugeben, der Mann hat vorher geübt, weil er im Mandelzweig ist und ich in der letzten Woche im Mandelzweig das als Lernhausaufgabe gegeben habe. Gibt es noch jemanden, der ihn schon kann? Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Gibt es noch jemanden? Du kannst es doch schon. Du hast es nicht geübt. Kannst du es? Du hast es schon. Matthias, kannst du es schon? Ja, ne? Ja, du, ich habe festgestellt, das ist eine Gabe. Nicht alle Leute kennen das. Ich habe das ausprobiert. Es gibt Leute, die wenig gewohnt sind, Texte oder sowas zu lesen. Ich sag mal, wenn man ein bisschen studiert hat oder sowas, ist man damit mehr. Aber es gibt Leute, selbst diesen einfachen Vers, ist eine Gabe, ein Geschenk. Du kannst es. Halleluja! Halleluja! Zu Liebe und zu guten Werken, das sind einfach die zwei Punkte und dann bin ich schon durch. Meine Predigt soll nur eine Ermutigung um diesen Vers herum sein. Acht haben, wie in der Familie. Ich erinnere mich einmal, dass auch eine kleine Tochter im Schwimmbad fast ertrunken wäre, wenn die große Schwester nicht da gewesen wäre, weil Mama und Papa nicht aufgepasst haben. Und die Kleine ohne Schwimmflügel. Das können nicht immer nur Mama und Papa machen. Und das gilt für die Gemeinde auch. Kannst du nicht immer sagen, na, der Pastor muss sich um alles kümmern. Wir müssen alle aufeinander Acht haben. Und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Liebe, ich habe mal so kurz gebündelt. Was heißt das, sich zur Liebe anzureizen? Und ich glaube auch hier, wir brauchen durch die Hilfe des Heiligen Geistes und wirklich als Geschwister in den Treffen, wo wir uns treffen, wo wir miteinander beten, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann lasst uns diese Zeit nutzen. Ihr könnt zu zweit schon einen Hauskreis aufmachen. Ihr seid ein Hauskreis, wenn ihr euch trefft und den Namen Jesus anruft und die Bibel aufschlagt. Und da fließt Segen. Da kann man sich ermutigen. Liebe ist die Entscheidung, 77 Mal zu vergeben. Böses nicht zuzurechnen. Immer wieder neu das Beste von dem anderen zu denken. Alles zu hoffen und zu glauben. Und immer wieder freundlich und geduldig aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, unterm Strich, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, ist menschlich unmöglich. Und es ist gut, dass wir uns das bewusst machen, gerade in der Gemeinde, gerade in der Ehe, gerade in der Familie. Es wird immer wieder Situationen kommen, wo wir so verletzt werden, dass wir eigentlich sagen, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. So oft bin ich auf diese Person freundlich zugegangen. Was kriege ich davon zurück? Letzten Mittwoch erzählte mir eine Freundin, sie hatte ihren Tagesablauf und fährt zur Schule, macht eine Erzieherausbildung, findet ein Portemonnaie mit richtig viel Geld drin, Ausweis, alles. Person irgendwie, eine Frau Mitte 50 gehörte das, dann sagt sie, Mensch, die macht sich ja solche Sorgen, versucht das ausfindig zu machen, wie bringe ich ihr das am schnellsten wieder, findet irgendwie im nächsten Internetcafé die Adresse raus und fährt hin. Und die Frau ist tatsächlich zu Hause. Und die unterbricht ihren ganzen Tagesablauf, ihre Schule, ihren Unterricht, fährt dahin, hat sogar noch irgendwelche Kosten gehabt, weil sie, glaube ich, das BVG-Ticket dafür nicht hatte oder sowas. Kommt an die Tür, gibt das Portemonnaie ab. Und die Frau sagt, oh, danke, das ist aber lieb. Und macht die Tür zu. Und sie steht da und sagt, Moment mal, okay, ich war auf vieles vorbereitet, ich bin Christ, ich tue das gerne, aber sie war so geschockt. Ich habe meinen ganzen Tag, also irgendwie ein Wort, danke irgendwie noch oder irgendwie ein bisschen mehr. Und sie hatte so daran zu knabbern, dieser Frau einfach zu vergeben. Und hier braucht es manchmal, dass du jemand anders sagst, ey, ich bin richtig sauer. Und dass der andere dann sagt, weißt du was, ich bete für dich, dass Gott dir hilft zu vergeben. Wir brauchen das. Du kommst manchmal in Situationen, wo du alleine sagst, ich habe keine Lust zu lieben. Amen. Und hier brauchen wir Gemeinschaft, weil unser Herz ist manchmal verstockt und wir sagen, hier habe ich keine Lust mehr zu vergeben. Und so sind wir, glaube ich, alle. Ich habe da noch kaum eine Ausnahme getroffen. Deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns zur Liebe anreizen. Und ich glaube, deswegen ist es so ein intensives Wort. Wir müssen darum kämpfen zu lieben. Ich glaube, es ist ein absoluter Kampf. Es ist der Kampf um Leben und Tod. Das ist keine Kleinigkeit. Wir haben das bei unserer Tochter Magdalena erlebt, was es heißt zu kämpfen für ein Leben, wo sie 4 Monate in der Intensivstation war. Und ich sehe es noch heute, wie Gott um das Land Israel und sein Volk bis heute kämpft. Wie es ein Kampf ist um Leben und Tod. Und so ist es ein Kampf für alle Menschen, die sich entscheiden, sie wollen lieben, wie Jesus geliebt hat. Das ist keine Kleinigkeit. Das machst du nicht nebenbei. Da bin ich ganz sicher. Du machst nicht nebenbei mal kurz und sagst, okay, 1. Korinther 13 ist mein Motto. Ich bin langmütig und freundlich. Ich rechne Böses einfach nicht zu. Ist ja ganz einfach, ne? Einfach nicht zurechnen. Ich weiß noch, ich glaube, da war ich 26, da habe ich zur Hochzeit meines guten Freundes, da hat mir zu seiner Hochzeit er 3 Prediger eingeladen, jeder durfte 3 Minuten predigen. Und ich sagte, 3 Minuten habe ich noch nie in meinem Leben gepredigt, wie soll ich das denn schaffen? Er sagt, das wirst du schon schaffen, gib dir Mühe. Und da habe ich zur Hochzeit gepredigt über die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und ich wollte, dass die Leute was bildlich behalten. Und da habe ich eine Grafik rangemacht, Minus, Plus. Und habe gesagt, stell dir vor, ja, du hast so viel Plus entdeckt. Und da ist dieses Konto und dein Ehepartner so wunderbar. Aber dann im Lauf der Zeit, bumm, 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 kommt all dieses Minus. Und irgendwann, was bei vielen Ehen passiert, Minus ist mehr als Plus. Und plötzlich kommt Bitterkeit. Ein Minus nach dem anderen. Das hat er mir angetan. Da. Und 100 Mal habe ich gesagt, er soll die Socken wegräumen oder sowas. Ja. Und irgendwann sagst du, Minus ist mehr als Plus. Und dann sage ich, ganz einfaches Rezept. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Durch das Blut von Jesus. Jedes Mal, wenn du ein Minus aufschreibst, streich es wieder aus. Streich es wieder aus. Und heute, 20 Jahre später, würde ich sagen, es ist leichter auf dem Papier als in deinem Herzen. Stimmt ihr mit mir überein? Es ist leichter auf dem Papier, Nullen oder Minus 2000 auszustreichen, als in deinem Herzen. Wirklich, wenn jemand dich verletzt hat, es wirklich von Herzen zu vergeben, sodass dein Herz sich wieder neu aufmacht und zu vertrauen, das ist schwer. Aber mit Gottes Gnade ist es möglich. Und mit Geschwistern, die wirklich für dich beten. Ich glaube, es ist ein Wunder. Es ist vielleicht sogar das größte Wunder, was wir brauchen. Zu lieben. Das Wunder zu lieben. Dass unsere Herzen wieder liebesfähig werden. Woher nehme ich diese Kraft? Woher nehme ich die Kraft dazu? Vielleicht ist auch das heute möglich, wenn wir am Ende noch ein Lied singen. Ich glaube, wir können nur immer wieder zum Kreuz kommen. Ich würde es gern noch öfter erleben. Ich habe es schon oft erlebt. Aber ich würde es gern noch öfter und schneller erleben, zum Kreuz zu kommen, in die Augen Jesu zu schauen und wieder von Herzen richtig darüber zu weinen, dass er mich bedingungslos liebt, obwohl ich es nicht verdient habe. Es tut einfach so gut, diese Tränen zu weinen, die dein Herz reinwaschen. Ich glaube, wir brauchen das wieder mehr. Solche Begegnungen am Abendmahl, solche Begegnungen im Lobpreis, wo es dich wirklich berührt. Der letzte Punkt, gute Werke. Zählt ihr nochmal mit mir bis 4? Acht haben, anreizen, Liebe, gute Werke. Das waren die 4 Punkte. Wer kann den Bibelvers noch? Hebräer 10, 24. Ja, du kannst es. Wer sagt ihn nochmal auf? Doro, du sagst ihn nochmal auf? Laut und deutlich. Ganz genau, so war die Übersetzung, die ich da rangeworfen habe. Lass uns nochmal gemeinsam sprechen, versuch's mitzusprechen. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Amen. Gute Werke. Paul hat es versucht. Ich danke dir, Paul. Guter Vorschlag. 4 Stunden in der Woche einfach mal für andere investieren. Ich finde den Vorschlag wirklich gut. Ich muss eine kleine Anmerkung von mir machen. Komme nicht unter Verdammnis, wenn du es nicht schaffst. Und habe dazu einfach nur einen Gedanken anzufügen zu gute Werke, dass ich glaube, wenn ich an gute Werke denke, denke ich immer an diese Stelle, Epheser 2,10. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns über gute Werke Gedanken machen, weil Gott möchte, dass seine Kinder eifrig sind in guten Werken. Es gibt eine Stelle im Titusbrief, dass Gott sich ein Eigentumsvolk gereinigt hat, was eifrig ist in guten Werken. Und ganz ehrlich, manchmal vermisst man das bei Christen, dass man die an ihren guten Werken kennt, an den Gemeinden. Gott hat sich eigentlich gedacht, dass unsere Gerechtigkeit die der Pharisäer weit übertrifft. Und Jesus hat in der Bergpredigt eigentlich gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Amen. Und dann euren Vater im Himmel verherrlichen. Also gute Werke sind eine wichtige Eigenschaft, dass wir gute Dinge tun. Aber nicht, um gerecht zu werden. Amen. Sonst würde sich Luther im Grab drehen. Nicht, um gerecht zu werden vor Gott, sondern aus Liebe. Wenn wir zur Liebe angereizt sind, unser Herz brennt in Liebe, dann werden wir gute Werke tun. Aber Epheser 2,10, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sind geschaffen worden zu guten Werken. Aber wie kann das funktionieren? Ich glaube, es gibt nur diesen einen Weg. Gute Werke, die Gott vorher bereitet hat. Damit wir darin wandeln sollen. Ich finde, das bringt ganz, ganz viel Entspannung. Ich habe gerade vorgestern saß jemand da in einem Gebetstreffen, der hat gesagt, immer wenn ich an die Stelle denke, was ihr einem der geringsten meiner Brüder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und er sagte, ich breche unter der Last schier zusammen. Dass Jesus mir das sagt, was ich nicht getan habe. Wenn man das ernst nimmt, kann einen das wirklich auf die Seele drücken. Wenn jemand Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das heißt, ja, da muss ich ja in jedes Altersheim, in jedes Gefängnis, überall auf die Straßen gehen. Was ist da unser Ausweg? Ich denke, es kann nur dieser Ausweg sein. Gute Werke, die Gott vorher für dich bereitet hat. Und dass wir zum Vater kommen und sagen, Vater, zeig mir, welche Werke hast du für mich. Und hier kommt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Entspannung mit den 4 Stunden rein, dass es sein kann, die eine Woche. Ich denke, es ist gut, sich schon Sachen vorzunehmen, ähnlich wie Zehnten geben. Aber meine Lehre ist immer gerne, bei mir gehören 100% meines Geldes Jesus. Und bei mir gehören 100% meiner Zeit Jesus. Nur damit die 100% auch irgendwie praktisch werden, kann ich ja mal mit 10% anfangen. Ne? Gute Werke, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ein gutes Werk, habe ich für mich mal so als Definition gemacht, ist ein vorbereitetes Werk, was aus Glauben getan wurde und was in Liebe getan wurde. Paulus sagt im Korinther auch, wenn ich den Armen Speisung gebe und sogar meinen Leib hingebe und alles gebe, aber ich habe die Liebe nicht, ist es nichts wert. So, dazu dürfen wir uns ermutigen, dass wir sagen, hey, lass uns im Geist wandeln. Und das möchte ich euch heute auch noch weitergeben. Ich mache euch Mut. Frage den Herrn. Wer sind die Personen hier in dieser Gemeinde? Und wo sind auch die Menschen, die Jesus nicht kennen? Wo ist das Erntefeld, was er für dich hat? Ein schlechtes Gewissen bringt keine Frucht hervor. Aber eine Traurigkeit Gottes, die uns zur Umkehr leitet, die bringt Frucht hervor. Frage den Herrn, ist meine Ermutigung. Frage wirklich den Herrn, wo sind die Menschen, wo sind die guten Werke, die er für dich vorbereitet hat? Und ich habe eine gute Botschaft. Diese Werke werden auch dir Spaß machen. Das ist meine Erfahrung. Diese guten Werke, die werden dir Freude machen. Da wirst du irgendwas bei erleben. Da wirst du sagen, ja, wow, hier habe ich gespürt, das hat Jesus vorbereitet, dass ich da jetzt mit dem Nachbarn gesprochen habe oder dass ich dies und jenes getan habe. Das ist auf seinem Herzen, uns zu motivieren, wenn wir uns mit Menschen treffen, nicht aus Druck. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich mache noch einmal den Bibelvers ran und, nein, das ist der nächste. Das ist er, Hebräer 10, Vers 24. Wir sprechen ihn noch einmal zusammen, okay? Lasst uns Werken anreizen. Amen. Gott segne euch mit diesem Wort für die kommende Woche.